Ich fasse es nicht, dass wir hier in einer Sendesequenz sind, die sich ursächlich und ursprünglich mal damit beschäftigen musste, ob wir uns den Arsch auch hinreichend gut abwischen können, nämlich ob genügend Klopapier da ist. Das war eine Diskussion, die wir allen Ernstes führen mussten. Da sieht man mal, wie neu, wie angstergreifend und wie erregbar die gesamte Situation war. Es ist offensichtlich glimpflich davongekommen.
Das Klopapier.
Das Bundesbürger und das Klopapier ist auch wieder da. Andere Probleme sind aber aufgekommen, nämlich die Frage, zu früh oder rechtzeitig oder vielleicht auch zu spät haben wir tatsächlich den richtigen Zeitpunkt erwischt mit der Öffnung. Die Läden sind offen, klein und mit notwendigen Abstandsregeln. Wohin das jetzt führt und wie es aus Sicht des Handels aussieht, wollen wir besprechen mit dem Juristen und Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, die Herren.
Ja, schönen guten Abend. Man kann ja sagen, ein verkaufsoffener Mittwoch. Also um mal so zu sagen, das ist man ja nicht mehr gewöhnt, dass an der Mittwoch die Läden offen haben. Heute das erste Mal. Wie Ihrer Meinung nach ein Erfolg?
Ein Erfolg, weil es ein erster Schritt ist hin zu etwas mehr Normalität im Leben und im Übrigen ein Nachsatz, dass mit dem Toilettenpapier ist uraltes Händlerwissen. Immer wenn es kritisch wird, horten die Leute genau diesen merkwürdigen Artikel. Das war schon zu Zeiten der Kuba-Krise so.
Gut, aber die Hefe kam dann überraschend, oder? Das müssen Sie selber zugeben, dass die Hefe knapp wurde.
Das mit der Hefe war wirklich echt überraschend, aber mit dem Klopapier, da waren wir schon geistig vorbereitet, wobei ich nicht verstehe, in der Kuba-Krise war die Alternative ein Atomschlag und ich weiß nicht, was man da noch mit Toilettenpapier will.
Ja gut, aber ist es jetzt wissenschaftlich tatsächlich definitiv geklärt oder gibt es immer noch die Unkenrufe, die behaupten, es geklärt zu haben, woran das Hamstern von seidenweichem Papier für die hässlichste aller menschlichen Öffnungen, Körperöffnungen, dann nur gut sein soll.
Ja, da kriegst du wieder Mail, was die hässlichste angeht.
Nein, lassen wir das, sonst kriegen wir alle Mail. Reden wir über heute. Heute war wirklich offen und das war auch natürlich für viele Kaufleute, für viele Mitarbeitende im Handel und vor allen Dingen für unsere Kundinnen und Kunden erstmal ein Tag der Freude, weil die allermeisten mitmachen konnten. Und das haben wir auch gemerkt an den Reaktionen in den Läden. Es gab ganz viel freudiges Aufeinanderzugehen, freudiges, soweit es ging, mit der Distanz. Es gab erstauntes Bemustern dessen, was sich inzwischen unsere Händler haben einfallen lassen, um Sicherheit zu gewährleisten, mit einigen Umbauten etc. Und es gab viel Unverständnis der Kunden über das, was an Regelungen sozusagen verblieben ist, von diesen merkwürdigen Zugangsbeschränkungen bis hin vor allen Dingen zum Gebot, alle größeren Flächen auf 800 Quadratmeter zu reduzieren, die keiner versteht.
Die haben Sie auch nicht verstanden, oder gibt's, oder ist das möglicherweise eben ein klassischer politischer Kompromiss, der irgendwo erreicht wurde, den später niemand mehr erklären kann, sondern alle stehen da, naja, da haben wir uns nach langen Verhandlungen, waren wir die 800 Quadratmeter und dann war's halt so.
Ja, das ist ein klassischer Kuhhandel in der Politik, nicht? Die Länder sind mit einer kleineren Zahl reingegangen unter starkem Söder-Druck, 400 und nicht mehr. Wir haben natürlich dagegen opponiert, die restlichen Stunden bis zur entscheidenden Sitzung. Dann kam das Kanzleramt am gleichen Tag gegen Mittag mit dem Papier, na gut, wir nehmen 800, aber dafür dürfen die Möbler nicht öffnen. Ein Hick und Hack und hin und her und zum Schluss fahren alle nach Hause mit einer Zahl, die an sich, also sagen wir unter den jetzigen Themen, Seuchenrecht, Epidemie, nicht sinnvoll ist, aber irgendwo entlehnt es dem Baurecht. Denn im Baurecht fängt die Großflächigkeit des Handels bei 800 Quadratmetern an. Aber Großflächigkeit hat mit der Pandemie nichts zu tun. Größere Flächen können sogar besser gemanagt werden.
Jetzt müssen wir die Kontaktverbote halten und die Abstandsregeln einhalten. Was heißt das für den Handel? Heißt das, dass da mittelfristig zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel ein Namen hat?
Mensch, Liebrecht, genau das ist es. Genau das ist unser Punkt. Solange die Stadt als solcher, als Gesamtorchester nicht wieder spielt, wird keine Sinfonie gut klingen. Wir als Streicher dürfen jetzt so ein bisschen, die Trompeter fehlen uns, die ganzen Blasinstrumente, Hotellerie, Gastronomie, das gibt natürlich keinen vernünftigen Wohlklang. Und deshalb sind das zwar kleine, zaghafte Schritte und die können wir auch erst noch nur begrüßen. Sie werden aber dazu führen, dass jetzt unsere Prognose erst recht eintritt. Die Durststrecke wird gefährlicher für die Händler als 4 Wochen Shutdown, weil jetzt geht's los. Wir fahren durchs tibetische Hochland bei 5000 Metern Höhe ohne Sauerstoff und sollen irgendwie Geschäfte machen. Die machen wir nicht. Mhm. Wir können nicht laufen bei solchen Umständen.
Ja, dann mache ich mal den Trompeter hier in dem Orchester an der Stelle und gehe auch nochmal für die Gastronomie, auch wenn sie nicht direkt für die zuständig sind, irgendwie dahin und sage, die können sich aber auch nicht so richtig erklären, warum die dann ausgeschlossen sind. Da könnte man die Leute ja auch so weit auseinandersetzen. Also wenn die Läden groß genug sind, sodass man dort dann auch wieder essen kann.
Angesichts der Bekanntheit dieser Töne würde ich sagen, das war die Triangel und nicht die Trompete, oder?
Kommt dann von der Seite die Trommel hier.
Hauptsache mit T, wissen Sie, Triangel, Trompete, alles eins. Nein, eins ist Fakt. vieles erschließt sich uns nicht. Diese wahnsinnige Phobie vor den Gastronomen, nein, die gehören dazu. Auch die können mit Sicherheit Hygienebestimmungen einhalten. Und wenn sie es können, müssen sie auch schrittweise mitmachen können. Ihnen überhaupt keine vernünftige Perspektive aufzuzeigen, wie das zurzeit bundesweit geschieht, ist unverantwortlich, weil wir brauchen Gastronomie und Hotellerie genauso in den Städten. Und denken nicht nur primär an unser eigenes Handelsgeschäft. Wir gehören zusammen, wir machen die Stadt lebendig und wir werden, je länger es dauert, noch viel länger brauchen, bis Berlin wieder auch nur halbwegs das Antlitz hat, das es bisher hatte.
Jetzt bin ich lange genug im Geschäft, um mir vorzustellen, was ich selber twittern könnte mit der Kenntnis von Tweets, die ich selber bekommen habe, auf die Reaktionen, die Sie gerade gezeigt haben, nämlich, dass Sie Gesundheit von Menschen gefährden, Leben verkürzen. Also all das werden Sie ja wahrscheinlich auch schon gehört haben, weil Sie ja als Verband Interessen wollen, die rein pekuniärer Natur sind. Wie parieren Sie das und tatsächlich, wie bringen Sie das menschliche Leben da ins Kalkül? Weil da ist ja die politische Reaktion immer die, zu sagen, es tut uns leid, wir haben vor allen Dingen eins vor Augen, jeden möglichst gesund nach Hause zu bringen.
Naja, zunächst einmal finde ich, in der Demokratie dürfen wir uns keine Diskussion verbieten lassen. So eine Söder'sche Reaktion nach dem Motto, wer sowas in Frage stellt oder zu früh nach Exit fragt, der gefährdet die Volksgesundheit. Das erinnert mich an die ersten 27 Jahre meines Lebens. Und die hatte ich eigentlich gedacht, 1989 überwunden zu haben. Natürlich muss man über alles reden und diskutieren dürfen. Gottlob ist es in der Demokratie möglich. Und wir müssen die Frage stellen, wann und wie es weitergeht und was wo im Vordergrund steht. Ich habe auch schon die Mails bekommen, bis hin zur Verantwortung für tausende Tote. Irgendwann schüttelt man das nicht ab, aber man darf es nicht zu sehr an sich heranlassen. Aber die Frage muss doch erlaubt sein, machen wir es bisher richtig? Machen wir es hoffentlich das nächste Mal durchdachter, besser vorbereitet? Und wenn ich mir bestimmte andere Nationen angucke oder Bereiche, ob Taiwan oder Japan, da gibt es andere Regeln und trotzdem gab es eben keinen Shutdown und niedrigere Infektionszahlen. Also ist doch die Frage erlaubt, ist der Weg jetzt der richtige, die Volkswirtschaft an die Wand zu fahren phasenweise? Oder geht es nicht eher mit von Anfang an, und wir waren da sehr früh dabei und sind übel beschimpft worden, Mund- und Nasenschutz für jedermann und andere Umgangsregeln und dann kein Shutdown
Okay. mehr geschäft. Bleib wieder in der Musik und sage von Dur jetzt mal nochmal zu Moll. Und zwar, wir haben ja vorhin auch mit dem Berliner Innensenator gesprochen, der hat dann schon gesagt, sollte in, sage ich mal, 2-3 Wochen die Infektionszahlen aber jetzt massiv wieder hochgehen, dann würde die Politik auch nicht scheuen, auch wieder den Hammer rauszuholen und alles runterzufahren, weil das müsste dann sein. Sind Sie dann auch jemand, der sagt, ja, das muss dann tatsächlich so sein, weil wir gehen jetzt davon aus, dass die gleich bleiben oder runtergehen, aber wenn die wieder massiv hochgehen, habe ich auch dafür Verständnis, wenn wir dann wieder den Hammer rausholen.
Wir müssen ein Grundverständnis haben für die politischen Entscheidungen und trotzdem müssen wir immer hinterfragen, sonst vergessen wir, dass wir in einer Demokratie leben. Wir sind keine Demokratur, hoffe ich jedenfalls. Wir müssen immer noch fragen, ist das der richtige Ansatz, der richtige Weg?
Nee, deshalb frage ich ja.
Wir sind teilweise auf Zahlen programmiert worden, wie die Reproduktionszahl. Und plötzlich stellt jeder fest, kann man beim RKI nachlesen, die war zu dem Zeitpunkt, als es losging mit dem Shutdown, genau da, wo sie sein sollte. Wozu haben wir dann dieses Riesenprogramm gefahren? Und im Übrigen, wir müssen auch immer abwägen, bei allem Respekt vor Entscheidungen, und Virologen sind natürlich heute unwidersprechbare Halbgötter, aber eins ist doch Fakt, wo wollen wir nachher sein? Wenn wir uns der wirtschaftlichen Grundlagen berauben, dann ist es vielleicht schön, gesund zu sein, aber vielleicht nicht unbedingt richtig gut für viele, viele Menschen. Wir müssen.
Herr Nies-Buß-Petersen, Sie haben sich ein bisschen an der Beantwortung vorbeigemogelt. Also nochmal, 14 Tagen in 3 Wochen sind wir in der Situation, dass die Zahlen wieder massiv nach oben gehen und die Politik sagt, dann müssen wir doch wieder runterfahren. Wie verhalten Sie da? Sagen Sie dann, ja, habe ich Verständnis für, oder sagen Sie, nee, das bringt jetzt, wir müssen jetzt mal an die Wirtschaft denken. Wie ist dann Ihre Position?
Nein. Wir mogeln uns doch nicht an der Antwort vorbei. Gehen die Infektionszahlen nach oben und ist es sinnvoll, stärker wieder zu beschränken, dann werden wir sind ja hier in Preußen, natürlich die Sache akzeptieren müssen. Und da werden wir auch nicht rumjammern. Aber zunächst einmal setzen wir darauf, dass die Leute sich verantwortungsvoll verhalten, haben sie heute bewiesen, dass sie die Läden nicht stürmen, die Läden waren weitgehend leer, dass sie Abstände und sonstige Bestimmungen einhalten. Und dann hoffen wir darauf, dass wir es auf diese Weise vernünftig in die Reihe kriegen.
Was sind denn die Schäden nach bisherigem Blick ins Kontor? Also wer ist schon in die Knie gegangen? Was wissen wir?
Ja, bundesweit rechnen wir im Einzelhandel durch den Shutdown mit ungefähr 30 Milliarden Schaden. Das ist nicht ganz wenig, das ist sehr viel Geld. Wir sehen, dass in der Phase dieses Shutdown mehrere namhafte Firmen sich auch in Insolvenzformen begeben haben. Darunter die letzte große verbliebene Warenhauskette Deutschlands, die hier in Berlin eine große, große Rolle spielt und ungefähr 10.000 Arbeitsplätze in Gänze sichert, im Betrieb und um den Betrieb herum. Das gibt uns schon zu denken.
Vielen herzlichen Dank. Das war tatsächlich vom Handelsverband Berlin-Brandenburg, der Jurist und Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. Wünsche Ihnen alles Gute und bis in Bälde mal.
Ihnen auch, meine Herren.
Ja, ciao.